Der hat einen Mitarbeiter nach Mexiko geschickt und hat ihm einen Flug gebucht und einen Leihwagen vor Ort gebucht in Mexico City. Und der Arbeitgeber hat den ersten Fehler gemacht und der unerfahrene Mitarbeiter ist in der Dämmerung in Mexico City angekommen, hat dann aber auch seinen Leihwagen gefunden, hat sein Ziel der Baustelle dort eingegeben und ist losgefahren. Und die Navigationssysteme auf dieser Erde, die nehmen immer die schnellste Route. Und das hat dieses Navi auch gemacht. Und er ist also damit durch die schlimmsten kriminellen Viertel von Mexico City gelost worden und ist an einer Ampel, einer roten Ampel stehen geblieben und vor ihm zwei quietschende Fahrzeuge, Schusswaffengebrauch und da haben sich also zwei Banden gekriegt. Und dann ist er in Panik geraten, hat einen Rückwärtsgang reingemacht, ist mit Vollgas zurückgefahren, hat 24 Autos touchiert und ist dann mit Vollgas Richtung Flughafen, hat sich da in die Transversoren gesetzt und war völlig am Ende.
Willst du als Vorstand, Geschäftsführer oder Unternehmer deine Kunden zu langfristigen und profitablen Stammkunden machen? Dann bist du hier im Blickwinkel Kunde Podcast genau richtig. Mein Name ist Oliver Rateitschak und ich bin Ratgeber für profitable Kundenbeziehungen. Hier bekommst du meine erprobten Praxistipps und wirksame Impulse, damit du mehr Geschäft machst und deinem Wettbewerb die entscheidende Nasenlänge voraus bist. Schön, dass du heute wieder zuhörst bei einer neuen Folge des Blickwinkel-Kunde-Podcasts. Wie du ja weißt, beschäftige ich mich hier in diesem Podcast nicht nur primär mit der Verbesserung von Kundenbeziehungen, sondern eben auch mit der Verbesserung der unternehmensinternen Zusammenarbeit. Wir hatten ja schon diverse Themen, wie ihr die Zusammenarbeit zwischen traditionell verfeindeten Abteilungen, sage ich mal, verbessern könnt. Oft gibt's ja so bereits Missstimmungen zwischen Vertrieb und Marketing und das wird dann intern so als Krise bezeichnet. Heute werden wir die Latte mal etwas höher legen für eine Krise und ich möchte euch dafür sensibilisieren, für die Welt da draußen, was da für Krisen auftreten können und was im Zweifelsfall für Krisen auftreten können, die von außen auf euer Unternehmen einwirken, die auf deine Abteilung einwirken oder die auf deine Mitarbeiter einwirken. Und genau dazu habe ich heute jemanden eingeladen, der sich zu diesem überaus spannenden Thema extrem gut auskennt. Hallo Peter. Hallo Peter Behnsmann.
Hallo, schönen guten Tag.
Freut mich, dass es geklappt hat. Wir hatten ja ein paar Anläufe versucht, wie das immer so ist mit den Kalendern. Aber das Spannende ist, wir waren gemeinsam auf einer Veranstaltung eingeladen als Redner und ich habe deinen Vortrag lauschen dürfen und habe danach gedacht, wir müssen reden und das wäre auch was für meine Hörer. Weil du kennst dich extrem gut damit aus, was für Krisen sozusagen auf Unternehmen eintreffen können, bis hin zu, welche Krisen können auch Führungskräfte oder Leute im Zweifelsfall im Ausland eintreffen. Bevor wir es ein bisschen noch spannender machen, erzähl doch mal mehr zu dir. Was machst du konkret?
Ja, ich bin Geschäftsführer und Gesellschafter des Hans-Imbrands-Kontors. Wir sind ein Assekurateur und wir sind spezialisiert auf Krisenmanagement-Themen im weitesten Sinne. Also wir kümmern uns um Risiken hinsichtlich Entführung, Erpressung, Freiheitsberaubung, Bedrohungen, Terroranschläge, Akuttraumata und solche Themen.
Ja, spätestens jetzt weißt du, lieber Hörer, warum ich gesagt habe, die Krise ist nicht wirklich, wenn du in der Marketingabteilung sitzt und der Vertrieb schwierig ist, sondern Terroranschläge, Entführung, da geht es richtig ums Eingemachte. Genau, deswegen fände ich das eben so spannend. Viele Unternehmen schicken ja ihre Mitarbeiter eben ins Ausland, mal hier eine Dienstreise, mal da eine Dienstreise, ohne sich im Zweifelsfall richtig Gedanken drum zu machen, was da alles so schieflaufen kann. Kannst du mal so ein bisschen aus deiner Erfahrung erzählen, was kann denn da so schieflaufen?
Ja, da kann eine ganze Masse schieflaufen. Also man kann natürlich aufgrund von Fehlverhalten entführt werden, man kann bei Reisen erpresst werden oder der Arbeitgeber wird seiner Fürsorgepflicht nicht gerecht. Also ich kann das am besten an einem Schadenbeispiel erklären.
Ja, gerne.
Wir hatten vor ein paar Wochen einen Fall, der Kunde ist nicht unser Kunde. Der hat einen Mitarbeiter nach Mexiko geschickt und hat ihm einen Flug gebucht und einen Leihwagen vor Ort gebucht in Mexico City. Und der Arbeitgeber den ersten Fehler gemacht und der unerfahrene Mitarbeiter ist in der Dämmerung in Mexico City angekommen, hat dann aber auch seinen Leihwagen gefunden, hat sein Ziel der Baustelle dort eingegeben und ist losgefahren. Und die Navigationssysteme auf dieser Erde, die nehmen immer die schnellste Route. Und das hat dieses Navi auch gemacht. Und er ist also damit durch die schlimmsten kriminellen Viertel von Mexico City gelost worden und ist an einer Ampel, einer roten Ampel stehen geblieben und vor ihm zwei quietschende Fahrzeuge, Schusswaffengebrauch und da haben sich also zwei Banden gekriegt. Und dann ist er in Panik geraten, hat einen Rückwärtsgang reingemacht, ist mit Vollgas zurückgefahren, hat 24 Autos touchiert und ist dann mit Vollgas Richtung Flughafen, hat sich da in die Transferzone gesetzt und war völlig am Ende. Und das kann passieren, das würde wahrscheinlich jedem von uns auch passieren, wenn man sich nicht ein bisschen vorbereitet auf solche Risiken und einfach Mitarbeiter losschickt, sondern vielleicht vorher auch mal guckt, wo muss ich genau hin, einen Abholservice oder Ähnliches organisieren. Und da ist es halt so ein bisschen Thema Fürsorgepflicht des Arbeitgebers. Dieser Mitarbeiter hat den Arbeitgeber verklagt, den Schadenersatz und hat auch ein Schnellverfahren recht bekommen.
Ach du heiliges Kanonenrohr, da kommt ja echt einiges zusammen. Jetzt kann man natürlich sagen, so ja, Mexiko ist weit weg und das passiert bestimmt nicht immer. Und wenn er am helllichten Tag dahin angekommen wäre, wäre das alles gar kein Problem gewesen. Aber du hast damals von ein paar Statistiken erzählt, wo nachdem ich mir gedacht habe, oh, ich glaube, das Thema ist deutlich größer, als ich es persönlich angenommen habe.
Das ist richtig. Also wenn wir auf die Welt schauen, dann kann man pauschal sagen, die Welt wird nicht besser. Also wir haben jetzt, wenn wir bei Mexiko noch mal bleiben, da haben wir ca. 130 Entführungen pro Tag. Wir haben pro Jahr, Dunkelziffer ist natürlich immer so eine Sache, nicht jede Entführung wird der Polizei gemeldet in den jeweiligen Ländern. Sag mal, wenn man in Bogotá eine Entführung der Polizei meldet, dann weiß man nicht, ob man die Täter ganz selber eine Leitung hat, weil dann natürlich Korruption und sowas eine ganz andere Rolle spielt. Aber wir gehen im Schnitt zwischen, sag mal, 65.000 und 90.000 Entführungen pro Jahr auf der Welt aus. In Deutschland alleine werden die Zahlen ein bisschen genauer, weil da haben wir eine sogenannte PKS, eine polizeiliche Kriminalstatistik, kann auch jeder nachlesen im Internet. Und wenn man da mal unter die Risiken der Entführung schaut, dann haben wir immer so knapp 100 Fälle pro Jahr in Deutschland an klassischen Entführungen, also erpresserischer Menschenraub.
Also 100 hast du gesagt?
Ja, knapp unter 100 im Schnitt.
Ja, und das sind die offiziellen Zahlen?
Genau, das sind die offiziellen Zahlen, richtig. Jetzt ist in Deutschland mit der Dunkelziffer, weiß ich nicht, also ich denke, in Deutschland wird schon auf jede Straftat entsprechend angezeigt, von daher ist die Zahl wahrscheinlich relativ genau. Bei Erpressungen, und da sprechen wir von der kriminellen, widerrechtlichen Drohung zum Zweck, ein Lösegeld zu erpressen. Ja. Das können Erpressungen sein gegen Leben, also wenn du mir nicht 1 Million zahlst, werde ich dich umbringen. Oder gegen Sachen, wenn du mir nicht 1 Million zahlst, fliege ich dein Gebäude in die Luft. Oder Vermögenswert, wenn ich weiß, du hast Schwarzgeld in der Schweiz liegen, wenn du mir davon nicht die Hälfte abgibst, dann werde ich dies oder jenes tun. Dazu zählt auch das Thema Cybererpressung, was ja mit auch in aller Munde ist. Also ich schleuse ein Computervirus in dein System ein und ich sage dir, wie er wieder ausgeht, wenn du mir x Bitcoins bezahlst. Diese Fälle sind über 100.000 pro Jahr gemeldete Erpressungsfälle. Und das ist das einzige kriminelle Delikt, was exorbitant gestiegen ist. Es gibt alle anderen Delikte wie Einbrüche, Überfälle, Raubüberfälle und so weiter, sind überall runtergegangen in der Polizei, in der Kriminalstatistik 2018. Das einzige Delikt, was um 40% gestiegen ist, ist das Erpressungsthema.
Es liegt wahrscheinlich an der Einfachheit sozusagen. Wenn ich das über Cybergeschichten hinkriege, brauche ich ja noch nicht mal mein Büro verlassen.
Genau, richtig. Das liegt zum einen daran, dass man als Erpresser, in Anführungsstrichen, nicht so eine hohe kriminelle Energie braucht wie einen Führer zum Beispiel. Ein Führer muss ja damit rechnen, das Opfer zu verletzen, das Ganze zu töten. Ein Erpresser kann bis zur Lösegeldübergabe anonym bleiben. Er kann sich jederzeit aus dieser Krise zurückziehen. Also wenn man merkt, was er angerichtet hat, dann schaut er in keinen Brief mehr, aber ruft nicht mehr an. Von daher ist die Tätertypologie eines Erpressers eine andere, wie gesagt, ein Führer. Also im letzten Fall, im Schadenfall, den wir hatten, das war ein Architekt, davor hatten wir Betriebswirtschaftsstudenten. Also es sind Menschen, die kommen in eine finanzielle Schieflage und haben manchmal, das ist auch ganz interessant, haben manchmal auch gar kein Unrechtsbewusstsein. Also, wenn man mit diesen Tätern spricht, nachher und sagt, jemand, der den ich da jetzt angefragt habe, der hat Millionen oder Milliarden, der soll mir doch mal einer abgeben und merkt er doch gar nicht. Der ist doch schuld, dass ich meinen Job verloren habe. Und dem geht es doch so gut und mir so schlecht. Und das ist halt, im Endeffekt basiert es auch darauf, dass wir in Deutschland halt große Diskrepanz haben zwischen Arm und Reich. Die Schere geht immer weiter auseinander. Es kommen viele Menschen in finanziellen Notlagen. Und dann ist das eben ein Beleg, wie du schon richtig sagst, was natürlich einfach ist. Ich rufe einfach an und erpresse jemanden.
Ja, verrückt. Wie bist du eigentlich zu dem ganzen Thema gekommen? Alleine deine Geschichte, da ist ja schon recht spannend, sag ich mal.
Wie bin ich dazu gekommen? Also ich habe ganz normale Ausbildung gemacht, großen Auslandskaufmann, Versicherungskaufmann, habe hier in Schönmünster Versicherung verkauft und bin dann, ja, durch eine Empfehlung, im Grunde genommen, bin ich von London angerufen worden, von Lloyds, und haben gesagt, sie suchen einen Repräsentanten für Lösegeldversicherungen in dem Fall, also Krisenmanagement im weitesten Sinne, für Deutschland, Österreich und Schweiz. Ja, dann habe ich mich da beworben, dann haben die mich genommen und dann haben die mich ein Jahr nach Guatemala, Kolumbien und Mexiko geschickt, um dort Entführungen zu begleiten, also Täterkommunikation, Krisenmanagement, Verhandlungsführung und diese ganzen Themen. Ja, und dann habe ich aus London heraus diese Deckung platziert, weil diese Spezialkonzepte sind in Deutschland erst seit Mitte der 90er Jahre zugelassen. Das war vorher, und dann wurde es eben ganz London bezeichnet. Und dann bin ich, als es in Deutschland zugelassen wurde, Ende der 90er Jahre, dann bin ich zurückgegangen nach Deutschland und verschiedene Versicherer, dann war Makler, dann jetzt vor 10 Jahren in die Selbstständigkeit.
Okay, da spielen wir das mal durch. Also, keine Ahnung, ich entsende jetzt eine große Führungskraft irgendwie ins Ausland und die wird dann entführt. Ja. Glücklicherweise kenne ich dich und im Zweifelsfall haben wir auch eine Vertragsbeziehung. Was passiert denn dann? Dann rufe ich dich an und sage, jetzt mach mal. Oder was?
Wie muss ich das vorstellen? So ähnlich. Wir haben in unseren Konzepten eine 24-Stunden-, 365-Tage-Hotline, also eine Notruf-Telefonnummer. Das heißt, in diesem Fall, den du schilderst, rufst du nicht mich an, sondern du rufst deinen zuständigen Krisenmanager an. Wir haben weltweit ungefähr 600 Krisenmanager unter Vertrag und im Einsatz. Das heißt, dir nützt ja ein Krisenmanager bei dir in Bochum gar nichts, wenn du in Bogotá gehen musst. Also bis der da ist und das alles von mir aus versucht zu regeln, ist die Krise schon in eine Richtung, die wir nicht wollen. Also das heißt, wir brauchen ein internationales Netzwerk. Das heißt, du rufst auf diese Hotline an und dann hast du idealerweise einen präventiven Krisenplan bekommen von uns. Wenn du unser Kunde wärst, dann wirst du präventiv auf so eine Krise vorbereitet. Das heißt, du hast dann auch die entsprechenden Mechanismen zur Hand, einen Krisenplan zur Hand, du bildest dann sofort deinen eigenen Krisenstab und der Krisenmanager hier vor Ort, wie aber auch lokal, wo die Krise ist, die kommen dann auch zusammen und dann wird das ganze Thema angegangen. So, okay. Das ist im Grunde genommen das Thema. Wichtig ist halt, dass du in deinem Fall, wie gesagt, dass du vorbereitet bist. Man kann sich zu Friedenszeiten auf so etwas wie Entführung oder Erpressung vorbereiten. Man kann zum Beispiel mal einen Krisenstab bilden. Man kann zum Beispiel mal sich die Frage stellen, wer gehört eigentlich in einen Krisenstab? Welche Kompetenzen brauche ich, um diese Krise zu handeln? Das wird alles mit dem Krisenmanager präventiv gemacht. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel mal einen Mitarbeiter ins Ausland entsende, dann kann ich ihm vorher mal ein paar Fragen stellen, die in einer solchen Krise wichtig sind, die Antworten daraus wichtig sind. Also zum Beispiel, brauchen regelmäßig Medikamente. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass Mitarbeiter, die ins Ausland entsendet werden, häufig die Krankheiten, die sie haben, verschweigen, weil sie Angst haben, dass der Arbeitgeber sie nicht mehr ins Ausland entsendet. Also wird das oft verschwiegen. Wäre aber nicht unwichtig, dass so ein Täter weiß, dass sein Opfer zum Beispiel Diabetiker ist und Insulin braucht. Ja. Also muss man mal einen Fragebogen ausfüllen, der kommt in den Safe und wird nur rausgeholt, wenn die Krise da ist, wo man mal fragt, brauchst du regelmäßig Medikamente? Wer soll in solch einer Krise Sprecher deiner Familie sein? Ja, alle wollen helfen, das ist alles wunderbar, aber der Krisenstab kann nicht mit 25 Familienmitgliedern verhandeln. Es ist wichtig, dass wir einen haben, mit dem man die Familie vertritt. Ja. Oder als drittes Beispiel, es gibt so ein ungeschriebenes Gesetz in diesem ganzen Entführungswelt, das heißt, klingt sehr makaber, aber Opferschutz heißt, für tote Geiseln zahle ich nicht. Das heißt, der Krisenmanager macht dem Täter relativ schnell klar, dass wir uns in so einer Business-Ebene befinden. Wir machen ihm sehr schnell klar, dass er ein hohes Gut hat, was wir wieder haben wollen. Wir signalisieren ihm sehr früh, wir können über Geld reden, weil wir wollen ja den Menschen wieder haben. Aber wir reden nur so lange, wie das Opfer lebt. Wenn das Opfer nicht lebt, brechen wir jegliche Verhandlungen ab. Das bedeutet, wir brauchen ein Lebenszeichen des Opfers. Und das kennst du vielleicht aus Medien, da werden die Opfer so vor der Kamera ein Foto gemacht mit der Tageszeitung, damit man sehen kann, wer ist es, und am Datum der Tageszeitung erkenne ich dann, dass es noch aktuell ist und dass er noch lebt. So. Okay. Das ist für den Täter aufwendig. Er muss Foto machen, er muss eine Tageszeitung kaufen, das ist alles schwierig. Man kann viel einfacher in diesem besagten Fragebogen mal den Reisenden bitten, präventiv 5 oder 10 Fragen zu formulieren und deren Antworten er auch in Stresssituationen nicht vergisst.
Ja.
Also, keine Ahnung, der eine nimmt einen Hochzeitstag, der andere ist ganz egal, Farbe meines ersten Autos oder Name meines Hundes oder was er hat. Irgendwas. Mhm. Und die Antworten dazu. Und dann kann der Krisenmanager dem Täter sagen, pass auf, für tote Gase zahle ich nicht, das bedeutet, ich brauche ein Lebenszeichen. Brauchst dich gar nicht drum kümmern, lieber Täter, geh einfach hin und frag ihn nach dem Namen seines Hundes. Ja, und dann kommt die Antwort zurück, Bello oder was auch immer, so. Und dann gucken wir, sehen, okay, das ist die richtige Antwort. Dann hat das 3 Effekte. Und ich glaube, der erste Effekt ist, wir wissen, er ist es. Der zweite Effekt ist, wenn wir die Fragen wiederholen, also wenn man unterschiedliche Fragen stellt, er lebt noch.
Ja.
Der dritte Effekt ist der viel, viel wichtigere von allen, dass wenn das Opfer diese Fragen gestellt bekommt, weiß es, dass das Umfeld sich kümmert.
Ja.
Er weiß, der Krisenstab arbeitet. Er weiß, wir holen mich hier raus. Er weiß, er braucht eigentlich nichts machen. Er muss einfach sich zurücklegen und warten. Geduld haben, dann kommt er da auch wieder raus. Und das ist der Gegner von dem sogenannten Stockholm-Syndrom. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist
ja, ja, klar.
Syndrom ist, wenn sich also Opfer mit Täter verbünden. So.
Und du, weil das die einzigen Menschen zu dem Zeitpunkt sind, die so nah dran sind und dann kommt man irgendwie in so eine Freundschaftssituation.
Ja, das liegt ein bisschen daran, wenn wir mal bei deinem Beispiel bleiben. Du, Oliver, bist anfällig für Stockholm-Syndrom. Damit ist klar. Warum? Ich weiß oder glaube oder weiß, dass du ein intelligenter Mensch bist. Und intelligente Menschen sind üblicherweise Macher. Ja? Mhm. Also du bist jemand, der macht. Der muss immer, der macht. So. Jetzt versetze ich mal in die Lage, du sitzt in so einem Kellerloch. Ja? Wenn du Glück hast, ist so in der Ecke was abgetrennt, da kannst du deine Noten verbringen. So. Und dann sitzt du da 3-4 Wochen. Und morgens bist du ein bisschen was zu essen, bist am Türschlitz geschoben. So, und dann hast du irgendwann erst mal Kontakt zum Täter. Weil er nach dir sieht oder was auch immer. Glaub mir, du wirst ihn ansprechen. Du wirst sagen, was ist denn hier los? Warum sitze ich denn hier schon 3 Wochen? Das kann doch wohl nicht wahr sein. So, und der Täter sagt vielleicht, damit ihr spricht, sagt, ja, an dir liegt das auch nicht. Also, du kannst schon längst, sein, aber irgendwie zahlen die nicht und wollen die nicht und keine Ahnung.
So. Deine Firma hier, dein Chef, den kennst du ja, der ist eh schwierig, der macht gerade Schwierigkeiten. Genau. Das kann ich mir schon vorstellen, dass er dann verbündet.
Ja, und dann geht er wieder raus, als Beispiel. Dann kommt er dann 2 Wochen wieder. Und glaub mir, Oliver, weil du ein Macher bist, weil du überhaupt nicht weißt, was läuft, nimmst du das Heft des Handels in die Hand. Und jetzt den Täter sagt, pass mal auf, ruf mal den an, ich habe da noch Geld oder guck mal hier und du wirst ihm dabei helfen. Das ist der Anfang vom Stockholm-Syndrom. Das ist der Anfang. Das potenziert sich dann, je länger das dauert, je wichtiger das ist und so weiter, geht es in Nettigkeit und kann wirklich so weit gehen, dass bis zu Liebesbeziehungen es auch schon gehen.
Das ist echt verrückt. Also gerade, weil du das sagtest, die Fragen vorher stellen, definieren, hat 2 Effekte oder mehrere Effekte, aber 2, die mir so in den Kopf gekommen sind. Das eine ist es ja eigentlich eine Art Kundenservice für den Verbrecher, oder? Weil man sagt, komm, mach dir mal keinen Stress, wir haben ja was vorbereitet, ganz einfach, besorgt diese Antwort und gut. Also im Zweifelsfall, wenn er ein Foto machen müsste, müsste er das ja auch wieder über irgendeinen Kanal zum Erpressten bekommen. Alles schwierig. Finde ich super. Aber eben den Rückkanal aufzumachen zum Entführten. Das finde ich super. Weil der, wie soll man dem sonst sagen, Leute, wir kümmern uns? Das ist echt gut.
Genau, also das ist zum Beispiel so Prävention. Oder wenn du nochmal ein anderes Beispiel, wir haben ist in Deutschland viel mit diesem Tiger-Kidnap zu tun. Das ist, also wir nennen das auch häusliche Entführung. Also funktioniert meistens bei den Menschen, die Zugang zu Barmitteln oder zu Wertgegenständen haben, sprich Banker, Juweliere, Geld- und Werttransporte, solche Leute. So, also da klingelt dann 2 Leute abends zu Hause.
Ja.
Bei denen immer mal Juwelier. Beispiel. So, der eine hält die Familie in Schacht, um sie umzubringen, wenn der Inhaber des Juwelierladens nicht mit dem anderen Täter in den Arm fährt, dann haben wir ausschaltet und wir können in aller Ruhe die Auslagen wieder räumen. Das ist also das häusliche Kidnapping. Passiert in Deutschland sehr, sehr häufig. Hat es auch schon Fälle gegeben, die in die Öffentlichkeit gekommen sind. Ein durchaus ernstzunehmendes Thema. Nehmen wir mal an, das wäre ein Banker. Und der Täter fordert, ruf in einer Bank an, besorgt 100.000 Euro.
Ja.
Wie kann der Banker seinem Ansprechpartner bei der Bank signalisieren, dass er in einer Notsituation ist, ohne es zu sagen? Also der wird ja nicht anrufen und sagt, ich werde hier gerade mit einer Waffe bedroht und ich brauche mal 100.000. Das will der Täter ja nicht.
Ja, ja.
So, der Täter will ja sagen, du sagst keinen Ton. Hier von der Situation ruft er an und ist auch 100.000. Und wir fahren ja den Täter besser. So, wie kann der das seiner Sekretärin oder wen auch immer da anruft, wie kann man das signalisieren?
Ja, mit irgendeinem Codewort oder sowas?
Nee, auch nicht. Also wenn der jetzt sagt Codewort Krokodil, dann weiß der Täter ja auch immer. Geht ja nicht. Also, das funktioniert nur in Deutschland und man muss es natürlich wissen, Prävention. In Deutschland, ja. Du weißt, wen du nutzt. Und du weißt, ja, auch, wen du siehst in Deutschland. So, und wenn der jetzt seine Sekretärin duzt und ruft die jetzt an und in dem Telefonat sieht er sie, dann weiß die Sekretärin, präventives Krisenmanagement, dann weiß die Sekretärin, oh, mein Chef ist in einer Notsituation. Und sie wird wieder duzen.
Stimmt.
So. Und das ist halt so, ohne dass er sagt. Und der Täter wird nicht wissen, ob wir den Sekretärin sind zu
duzen. Ja.
So, und somit kann man Signale auswenden und kann sagen, oh, muss die Sekretärin natürlich wissen. Ne? Also zu wissen, mein Chef, wenn die Ansprache sich ändert, dann ist er in einer Notsituation. Hm. Das ist zum Beispiel auch so ein präventives Krisenmanagement.
Du sagst gerade, das geht eigentlich nur in Deutschland.
Ja, aber in den USA nutzt sich jeder, deswegen funktioniert das.
Ja, klar. Ist schon witzig. Muss man sich natürlich nach der Weihnachtsfeier merken, ob man die Leute immer noch sieht, aber das ist das normale Problem. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass einige sagen, ja gut, aber ich bin ja jetzt kein Großer, ich bin ja nicht so wichtig, warum soll ich denn entführt werden, wenn ich im Ausland bin? Aber wahrscheinlich hast du auch Fälle von Leuten, keine Ahnung, die jetzt nicht Vorstandsvorsitzender waren.
Ja, überwiegend. Ja. Weil die Vorstandsvorsitzenden, das ist ja ganz interessant, die gehen ja auch mit der entsprechenden Sicherheit ins Ausland. Wir haben die Fälle überwiegend, das ist der Monteur auf der Baustelle, oder der Brunnenbauer irgendwo, die NGA, also die Hilfsorganisation dort. Also das sind eigentlich mehr so die Fälle. Also der ganz normale Mitarbeiter, der ins Ausland geschickt wird, ohne ihn entsprechend vorzubereiten, das sind eigentlich eher die Fälle, die wir haben. Also die Prominenten, die in der Öffentlichkeit stehenden Personen, das ist eher in Deutschland der Fall. Aber im Ausland sind es die ganz normalen Reisenden und da spielt das auch keine Rolle, wie groß oder klein dieses Unternehmen ist und wie viele Mitarbeiter oder was auch immer. Das einzige und allein ist ausschlaggebend, welches Land wird gereist und wie ist die Krisensituation vor Ort und wie ist das präventive Krisenmanagement. Wie habe ich mich da auch vorbereitet?
Hm. Du hattest in dem Vortrag auch von einem krassen Fall erzählt, dass sozusagen Entführte wie Ware weiterverhandelt werden an andere Entführungsgruppen, also, oder weiterverkauft werden. Kann mal passieren.
Das kann durchaus passieren. Das ist jedes Land, wo entführt wird, hat natürlich auch so eine Entführungsmaschinerie, würde ich es mal nennen. Es gibt in manchen Ländern Entführungsgruppen. Und wir hatten mal, das war in der Zeit, wo ich in Guatemala unterwegs war, da hatten wir einen Fall, da haben die Täter, ich sag dir, eine Million gefordert an Lösegeld. Mhm. Und ich habe diesen Krisenmanager begleitet, ich war da Hospitant quasi, und dann hat der Krisenmanager über diesen Funkkontakt zum Täter gesagt, ja, also, 1 Million ist völlig viel zu hoch. Also das können wir nicht leisten. Du hast hier einen Unternehmenslenker oder einen wichtigen Mann entführt. Wenn du so weitermachst, gibt es gar nichts, weil also man pleite nur sowieso kein Geld mehr. Also lass dir bitte mal eine vernünftige Summe einfallen. Und ich bin jetzt ab sofort jeden Dienstag und Donnerstag um zwischen 16 und 17 Uhr unter dieser Nummer für dich erreichbar. Und dann telefonieren wir dann nächsten Dienstag nochmal oder lass dir mal die Summe anfangen. Und beende das Gespräch. Und ich habe dann gesagt, das ist hier jetzt nicht dein Ernst, was machst du denn hier? Und hat er gesagt, ja, wir müssen das so machen, weil wenn wir jetzt gesagt hätten, 1 Million ist in Ordnung.
Ja.
Was wäre dann passiert, Ulimann?
Ja, dann gibt es einen Upsell, dann will ich 2.
Genau. So war es schon mal so klar. Und dann würde man sagen, nur 2 sage ich auch noch. Heißt aber nicht, dass das Opfer wieder ist, weil das Opfer wird intern an die nächste Entführungsgruppe weiterverkauft. Unter dem Motto, pass auf, ich habe das Opfer, ich habe das Versteck, ich habe schon Essen für den eingekauft und ich habe eine Telefonnummer, die Zahlen am Ende. Versuchst du da auch nochmal. So, das geht 3-4 Mal und die letzte Gruppe, zahlen nichts intern fürs Opfer, aber es ist die Aufgabe, das umzubringen, weil sie eben die ganze Maschinerie kennengelernt haben. Aber erzähl das mal eine weinende Ehefrau, die neben dir sitzt, dass du anfängst, das Leben ihres Mannes zu scharren. Das ist manchmal schon eine Krisensituation. Muss man Leute bei sich oder bei sich haben, die dieses Geschäft verstehen, die das auch als Geschäft sehen, die versuchen natürlich Emotionen da rauszulassen. Und es kommt ja auch in Deutschland, es gibt auch in Deutschland unterschiedliche Interessenslagen bei einer solchen Erpressung und Entführung. Eine Entführung mehr eigentlich noch. Es ist jetzt vielleicht auch aus dem Fernsehen, ist ab und zu so, dass man dann irgendwann sagt, so, man geht zur Lösegeldübergabe und dann sagt man, pass auf, wir brauchen einen Sender in den Koffer oder wir machen da erste Schicht normales Geld, darunter Papier und so weiter. Warum macht die Polizei das? Weil die Polizei will natürlich das Opfer wieder haben, das ist keine Frage. Aber Polizeibehörde in Deutschland ist auch eine Strafverfolgungsbehörde. Das soll heißen, die wollen auch den Täter. Der Täter interessiert aber die Familie, nicht in erster Linie. Die Familie interessiert, ich will mein Kind, mein Mann oder was immer wieder haben. So.
Ja.
Und das sind verschiedene Interessenslagen. Und entscheiden tut das am Ende immer die Familie. Die Polizei geht diesen Weg, weil die müssen den Täter fassen. Und mal angenommen, die Lösegeldübergabe würde funktionieren, dann ist der Täter weg. Und wenn er dann einen Sender hat oder darunter Papier, dann will er sich wieder melden. Oder ich kann ihn verfolgen. Ihn dann irgendwann zu fassen. Das ist der Job der Polizei. Das will aber die Familie nicht. So, die Familie will zahlen und Kind wieder haben. Das sind unterschiedliche Interessenslagen. Und das ist, gerade wenn man emotional betroffen ist in so einer Krise, schon wirklich ein ernsthaftes Problem.
Krass, muss ich echt sagen. Okay, wenn man dich jetzt kennt und mit euch zusammenarbeitet und im Zweifelsfall werde dann nicht nur ich geschult, sondern auch meine Mitarbeiter, alles gut. Aber vielleicht hast du noch ein paar konkrete Tipps irgendwie, was man so generell auf Dienstreisen vielleicht mal machen kann. Irgendwas Kleines, wird einem vielleicht ein kleines Risiko nimmt.
Ja, da gibt es einiges. Und ich weiß nicht, aber jetzt wahrscheinlich
unbedingt fertig werden. Dann nimm einfach die besten 50
genau,
Tipps.
Ein paar Highlights, genau. Einfach so ein paar Highlights. Wenn ich im Ausland unterwegs bin, ziehe ich niemals ein Zimmer über den 6. Stock.
Okay.
So, wenn man im Ausland unterwegs ist, die meisten wollen immer ganz nach oben, weil der Blick so schön ist.
Ja.
Macht wenig Sinn, weil die Feuerwehrleitern, die Feuerleitern auf mobilen Fahrzeugen, wie aber auch die außen angebrachten Leiter, gehen immer nur bis zum 6. Stock.
Okay.
Das heißt, das verhindert den Brand nicht oder den Terroranschlag. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich aus dem 5. eher unten bin, wie der aus dem 189. die ist relativ hoch. Und deswegen ziehe ich kein Zimmer über den 6. Stock. Ich lasse mir grundsätzlich 2 Zimmerschlüssel ausstellen, auch wenn ich alleine reise.
Okay.
Das soll ich mir nur bei der Frau erklären, wenn du alleine reist, dann 2 Zimmerschlüssel hast, das
muss man. Ja, da bin ich gespannt.
Ganz wichtig. So, warum 2 Zimmerschlüssel? Üblicherweise sind alle Zimmer auf der Welt in allen Hotels sind. Einzelzimmer gibt es ganz selten, es gibt sowieso immer nur noch Doppelzimmer. Wenn du hergehst und buchst ein Zimmer und es ist ein Doppelzimmer, kann der Portier, der dir den Zimmerschlüssel ausstellt, in eigener Kompetenz dir einen zweiten ausstellen. Wenn er einen dritten ausstellen muss, muss er seinen Chef fragen.
Mhm.
Auch das verhindert möglicherweise nicht, dass jemand in dein Zimmer eindringt und auf dich wartet und dir was Böses antun will. Aber ich sag mal, wenn ich habe schon so viele Wetten gewonnen, ich kriege für $50, bekomme ich jeden Zimmerschlüssel, wenn nur einer ausgestellt ist und es ein Doppelzimmer ist. Ich gehe zur Rezeption und sage, der Oliver hat morgen Geburtstag. Ja, wir wollen dann mal Luftballons aufhängen und eine schöne Flasche Sekt hinstellen. So, und gib mir $50, dann kann sein System und der Portier vor Ort nimmt die $50 und stellt seinen Zimmerschlüssel aus.
Ich arbeite ja auch ein bisschen für den Tourismus. Die werden jetzt wahrscheinlich sagen, auf gar keinen Fall geht das. Ich bin mir aber relativ sicher.
Das geht. Also, das ist, wie gesagt, ich habe schon so viele Wetten gewonnen. Also, ich werde dann immer über $100, dann habe ich einen schönen Ertrag. Also, das funktioniert. Und man kann das wirklich damit ein bisschen einschränken. Oder wenn du mit einem Taxi unterwegs bist, steige niemals in ein Taxi, wo schon 2 Leute drin sind. Niemals. Okay. Auch wenn dir der sagt, zahlst du die Hälfte, ich bringe den noch eben vorher rum. Niemals. In der Taxi steigen schon 2 Personen zu sitzen. Was passiert nämlich dann? Wie einem Kollegen von mir das passiert ist, der in Istanbul, nach dem Stress, der musste zum Flughafen und ich habe gesagt, nimm nicht das Taxi, da sitzen zwei Leute drin. Das machen wir ja nicht. Und da habe ich gesagt, komm, ich muss los und dann schaffst du ja gar nicht so, Entschuldigung, und dann flog los.
Ja.
Ja, was war passiert? Der kam am Flughafen an, der Fahrer hat zu ihm gesagt, was weiß ich, $20 muss er bezahlen, hat ihm $20 gegeben, und dann dreht der Fahrer sich und sagt, oh mein Gott, sein kriegt noch $20 von ihm. Dann habe ich ihm doch gerade gegeben. So, und dann dreht der Beifahrer sich um mit so einem silbernen Schlagring so und sagt, sind Sie sicher, dass Sie nicht bezahlt haben, dass Sie bezahlt haben? So, hm. Und dann hat er gesagt, nö, wir werden doch nicht so sicher, und dann nochmal 20 Euro bezahlt. Also $100. Also das ist, ja, zum Beispiel in einem Taxi, wo schon Menschen drin sitzen oder noch zum Thema Reisen, steigen Sie niemals, steigt niemals vor deinem Gepäck aus im Taxi. Kennen wir auch ja. Alle, im Taxi im Ausland sitzt man meistens hin. Also, man ist wieder was anderes, aber in diesem Cash ist was anderes, aber wenn man jetzt irgendwo unterwegs ist, setzt hinten. So, der fährt vor, man zahlt, man steigt aus, in manchen Städten und Ländern gibt der ganze Mist weg. Diese spektralen Daten, die man hat. So, das heißt, da sagt man dann, würden Sie mir bitte beim Gepäck helfen, und wenn der auch aussteigt und ungefähr so aus seiner Höhe hinten ist, dann steigt man auch aus und sein Gepäck in Empfang kann. Also ich steige niemals vor meinem Gepäck aus.
Hm.
Also das sind so Tipps, die kann man, also das ist neben so unauffälliges Verhalten oder wenn man den Eindruck hat, man wird verfolgt, dann betritt man sein Zimmer nicht, sondern geht noch einmal rum. Da gibt es einige Tipps, die man so, und das der allerwichtigste Tipp, und den ich auch damit auffällt, der allerwichtigste Tipp ist, hör auf dein Gefühl. Wenn man mit Opfern spricht, Entführungsopfer, Überfall, Vergewaltigungsopfer, was auch immer, wenn man mit denen spricht, die sagen ausnahmslos alle, das heißt, ich hatte ein Scheißgefühl. Ich wollte nicht diese Straße gehen. Ich wollte nicht in dieses Taxi. Ich wollte gar nicht mit dem reden. Wir hatten alle ein Scheißgefühl. Und wenn man, Entschuldige bitte, so ein Scheißgefühl hat, ja, dann lässt man es gehen. Ich bin letztes Jahr in Kuala Lumpur unterwegs gewesen, beruflich. Und wir kamen etwas später an, mit einem Kollegen, und dann habe ich dann im Hotel gefragt, wo man aus Essen gehen könnte. Ich habe die Straße runter und unterwegs. So. Die Straße runter und unterwegs war, diese Straße war dunkel. Da waren alle Laternen kaputt in dieser Straße, die wir hatten rein.
Oh, okay.
Und ich habe meinem Kumpel gesagt, nee, du, also, wir gehen jetzt nicht durch. Ich habe irgendwie ein blödes Gefühl. Nehmen wir nächste Straße. So, der sagt, das ist 40 Grad, 90% Luftfeuchtigkeit, ist so fertig. Ich laufe dann hier wieder rum. Ich sage, kannst du machen, wie du willst. Ich gehe da nicht durch, ich gehe außen rum. Dann sind wir außen rumgegangen, habe ich danach ein Hotel gesagt, dann gehen die Straße, wie sie uns empfohlen haben, dann sind alle Laternen kaputt. Ach, das habe ich ganz vergessen zu sagen. Wir haben sie vorgestern zwei Menschen geschossen. So. Das ist einfach ein, wahrscheinlich wäre nichts passiert, wenn ich da durchgegangen bin. Keine Ahnung, aber ich hatte ein schlechtes Gefühl. Und wenn man ein schlechtes Gefühl hat, muss man es einfach lassen. Und das ist die beste Prävention, die man machen kann.
Das ist ein toller Schlusssatz, sage ich mal. Das ist ja ein Ding, was häufig vielen Leuten abtrainiert wird. Ne? Da wird immer nach Zahlen entschieden und Fakten und Excel-Tabellen und Charts und so. Aber so ein Bauchgefühl ist ja selbst im Business manchmal extrem sinnvoll. Es gibt ja Kurse, wo zahlengetriebene Manager wieder lernen, aufs Bauchgefühl zu hören. Ich finde, kann auch scheinbar ein Leben retten, das auch meinem wahren Leben zu tun. Peter, total toll, hat mir super Spaß gemacht, auch wenn es eine ungewöhnliche Folge war, aber ich glaube, es gibt extrem viel Input, den Hörern einfach mal zu gucken, nächste Dienstreise, was mache ich da, wie passe ich selber ein bisschen mehr auf und was kann ich alles tun? Wo können die Hörer denn mehr über dich erfahren? Wenn sie sagen, das war spannend, mit dem möchte ich auch mal reden, der muss mal bei mir einen Vortrag halten, irgendwie habe ich hier 17 Mitarbeiter, der muss ich mal drum kümmern.
Ja, am besten über die Homepage, also mein Name ist ja bekannt, Peter Benzmann. Mein Unternehmen ist Hanse Kuranz Kontor. Ich glaube, man kann aber auch einen Führer mit Pressung eingeben, dann kommen wir dann auch relativ weit vorne mittlerweile. Also von daher, wir sitzen in schönen Münster in Westfalen und managen das von hier aus.
Spannend. Ich werde es auf alle Fälle verlinken in den Shownotes, dann können die Leute da direkt die deine URL sehen und dann vielleicht mal mit dir Kontakt aufnehmen. Mir hat super viel Spaß gemacht, das war eine kurzweilige Folge. Ich danke dir sehr.
Gerne.
Die anderen Folgen dieses Podcasts und die Shownotes inklusive aller erwähnten Links findest du unter www.ihre-kundenbrille.de/podcast. Damit du keine Folge mehr verpasst, kannst du auch dort direkt alle Folgen kostenlos abonnieren. Danke fürs Zuhören, empfehle mich weiter und bleib mir treu.